Als Unternehmer gibst du täglich dein Bestes und nimmst Risiken in Kauf. Möchtest du finanziell unabhängig werden und von anderen lernen? Der Erfolgreich-Podcast von Wirtschaftsberater und Finanzexperte Sven Lorenz bietet dir interessante Sichtweisen und Lösungsansätze mit erfolgreichen Unternehmern als Gäste. Hol dir Impulse für dein Business und profitiere von deren Erfahrungen. Viel Vergnügen mit der aktuellen Folge.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Interviewfolge hier im Erfolgreich-Podcast. Ich bin Sven Lorenz und wie du es natürlich von mir erwarten darfst, habe ich mir heute wieder einen spannenden Interviewgast eingeladen. Sein Name ist Uwe Peukert und was Uwe macht, wie er dazu gekommen ist, darüber sprechen wir jetzt hier im Podcast. Herzlich willkommen, lieber Uwe.
Hi, vielen Dank Sven für die Einladung, freue mich sehr.
Ja, ich freue mich auch, lieber Uwe, und wie sich das natürlich gehört, möchte ich dich fragen, kannst du unseren Hörern, die dich jetzt natürlich noch nicht kennen, zunächst erstmal ein bisschen sagen, wer bist du, was machst du, was ist dein Business? Ja, so erstmal einen kleinen Rundumschlag, damit wir eine Vorstellung davon haben, was so dich täglich beschäftigt.
Sehr gerne, freue ich mich drauf. Ich habe mich 2017 selbstständig gemacht, damals als Agentur, Webdesign, Programmierung, ein bisschen Online-Marketing, das als Einzelunternehmen. Das Ganze habe ich bis 2020 gemacht. 2020 habe ich gemerkt, ui, ich betreibe ja auch Hosting und da ist das mit der Haftung immer so eine Sache. Wenn du Kunden hast, die Shops betreiben und die dich eventuell auf Ausfall verklagen könnten, da willst du nicht persönlich haften. Dann habe ich 2020 eine GmbH gegründet und du hast in einigen Podcast-Folgen schon erzählt, dann kam Corona und dann musst du als Unternehmer gucken, okay, wie kannst du umdenken, wie viel Potenzial, wie viel Zukunft hat dein Geschäftsmodell? Mhm. Und viele Kunden haben damals tatsächlich ihre Marketingbudgets von heute auf morgen gecancelt, Hotels, die Stadt und haben gesagt, hey, Relaunch verschieben wir erstmal auf unbestimmte Zeit, kann man nicht. Und dann stand ich halt da. Und was ist während Corona sehr gut gegangen? E-Commerce. Mhm. Und da habe ich ein Produkt gefunden, zusammen mit meinem Geschäftspartner Max Schaubel. Und das Produkt waren Uhren und das hat uns sehr gut gefallen. Und wir waren aber nie mit der Qualität zufrieden. Und dann haben wir gesagt, okay, wir gründen eine Marke, die heißt Drift Element und bieten Uhren im Felgendesign für Motorsportliebhaber an.
Okay. Selber entwickelt oder habt ihr die irgendwo gefunden und gesagt, der deutsche Markt braucht das?
Ähnlich gefunden tatsächlich, aber damals in schlechter Qualität und dann selber Entwicklung reingesteckt. Also Produkt komplett umgekrempelt, besser gemacht, designgeschützt, eingetragen und inzwischen hier made in Germany mit Uhrenmacher, Lackierung, Support und. Und da immer mehr in Einzelfertigung. Das heißt, der Kunde kann uns ein Bild von seiner Felge schicken und wir machen es komplett individuell als Uhr. Das ist so unser USP.
Ach komm, ehrlich? Also,
ja.
Da muss ich jetzt gleich mal fragen. Also, du hast vorhin was von Haftung gesagt. Das Erste, was mir jetzt einfallen würde, ist natürlich das Thema Design-Urheberrecht. Jetzt hast du eine Felge. Ich schicke dir von meinem Auto ein Foto von der Felge. Und sag, mach mir da mal eine Uhr draus. Bitte schön in einem Design, was möglichst gleich aussieht oder ähnlich aussieht. Muss man bei sowas da auch drüber nachdenken, wenn du eine Uhr entwickelst nach einem Modell, was sich jemand anders ausgedacht hat?
Tatsächlich haben wir das natürlich auch einen Patentanwalt gefragt. Das sind alles Fragen, mit denen sich ein Kunde beschäftigen muss. Die meisten Felgen sind als Autoteil geschützt von den Autoherstellern, von den Felgenherstellern. Das ist unser Glück. Wir haben die Felge als Uhr geschützt, als Accessoire. Das heißt, wir kommen da in keine Probleme rein, außer wir würden den Markennamen offensichtlich verwenden, aber das machen wir nicht. Also wir benutzen nur das Felgendesign an sich, aber da sind wir komplett flexibel. Plus wir schauen natürlich, Porsche hat eigene Uhren mit eigenen Felgendesigns, dass wir da nicht reingrätschen.
Okay. Ich kenne jetzt auch ein paar Leute im Motorsportbereich, die sind noch nicht auf so eine Idee gekommen. Vielleicht kann ich mal miteinander connecten, klingt total spannend. Aber jetzt mal die Frage, vom E-Commerce, von Webhosting, Webdesign hin zur Entwicklung einer eigenen Uhrenmarke. War das jetzt tatsächlich nur das Thema Corona oder schlägt auch so ein bisschen so ein Motorsportherz in dir?
Eher das Uhrenherz, das kann ich ganz klar sagen. Mein Geschäftspartner eher das Motorsportherz. So haben wir uns auch kennengelernt und dann war ganz klar, Uhren ist ein unglaublich interessanter Markt, unglaublich interessantes Produkt, weil es sehr margenstark ist, weil es klein ist, weil es im Versand gut ist und weil viele Uhrenmarken doch Direct-to-Consumer-Marken sind. Also klar hast du deine Schmuckläden, deine Juwelieren in der Stadt vor Ort, aber trotzdem werden, glaube ich, die Vielzahl der Uhren eher in direkten Flagship-Stores gekauft oder online halt.
Ja, wobei das mit dem, also ich bin ja auch ein Uhrenfan, muss ich dazugeben, ja, oder dazu sagen. Und ich stehe natürlich schon so auf Klassiker, ja, also auf eine gute mechanische Uhr. Und ich könnte mir zum Beispiel im Leben nicht vorstellen, ja, so eine Uhr online zu bestellen. Ja. Ich weiß, es gibt solide Unternehmen, die das anbieten, wie ich glaube, so Krontex 24 oder so ähnlich, wie die da heißen. Aber so prinzipiell ist das natürlich ein echtes Vertrauensthema, ja, wenn es ja vor allen Dingen auch um Replikate geht oder ich sag's mal Fake oder was auch immer da unterwegs ist. Wie habt ihr das qualitativ gelöst? Also wie, ich sag mal, wenn ich mir als Endkunde eine Uhr bestelle, möchte ich ja sicherstellen, dass das wirklich die echte Uhr ist, ja?
Ganz klar, ganz klar. Also Vertrauen ist da das A und O, gebe ich dir 100% recht. Wir haben einen sehr guten Vertrieb. Das heißt, wenn du deine individuelle Uhr zum Beispiel bestellst, dann wirst du Schritt für Schritt mitgenommen. Du wirst die einzelnen Produktionsschritte mitgenommen. Du kriegst immer wieder Updates. Und vom Tag 1 muss der Kunde quasi betreut werden. Wo ist sein Status? Wie sieht die grafische Zeichnung aus? Die technische Zeichnung? Wie wird deine Uhr zusammengebaut? Vorab Bilder, bevor das Glas draufkommt? Mit Tracking-Informationen zum Kunden und eine lebenslange Garantie oder 2 Jahre Garantie, je nachdem, welches Uhrenmodell ist. Aber da ist es ganz klar, man muss den Kunden bei der Hand fassen. Mhm. Und ein ganz großer Punkt, bei uns zumindest, ist Social Media. Ich glaube, du bist auch auf uns aufmerksam geworden über Social Media. Wir sind auf TikTok einer der schnellst wachsenden Brands, haben da 700.000 Follower. Insgesamt über alle Social Media Kanäle haben wir über 1,3 Millionen Follower und das Einzige, was wir eigentlich machen, sind Videos von Übergaben, von Kunden, von hier Prozessen vor Ort, wie wir Bestellungen verpacken und. Das heißt, wir versuchen den Kunden 100% mitzunehmen auf Social Media, dass im Best Case er sogar am Ende ein Video kriegt über seine Uhr, wie wir die hier Step by Step machen.
Okay. Jetzt bin ich ja, wie gesagt, so ein bisschen der Fan von mechanischen Uhren und ich würde jetzt mal unterstellen, oder was heißt unterstellen, ist ja eigentlich ein Fakt, wenn du eine Felge hast, dann ist das auch ein mechanisches Bauteil, ja, was sich ja praktisch mit der Beschleunigung des Fahrzeugs dann auch entsprechend schneller dreht. Nutzt ihr mechanische Uhrwerke oder ist das eher ein batteriebetriebenes Uhrwerk?
Sowohl als auch. Wir haben mit batteriebetriebenen Uhrwerken angefangen, dort direkt auf Epson, Miyota, japanische Hersteller gesetzt und dann gemerkt, okay, eigentlich ist das Zielmarkt eigentlich ein ganz anderer, nämlich klar, es ist toll, die Kunden zu haben, die 100 bis 200 Euro für eine Uhr ausgeben, weil wir wollen eigentlich eher die Kunden, die bestimmte Oberklassewagen fahren, ab 100.000 Euro plus und dafür dann komplett individuell eine Uhr haben und die kannst du natürlich nicht mit einer Quarzuhr irgendwie zufriedenstellen. Und da haben wir dann ein Miyota-Werk oder auch ein Celita-Werk aus der Schweiz eingebaut. Das heißt, was die Werke angeht, sind wir an sich komplett flexibel. Natürlich, umso teurer das Werk, umso teurer auch die Uhr, umso feinfühliger die Uhr. Aber wir haben einen Uhrenmacher hier und der kann das auf jeden Fall zusammenbauen.
Okay. Jetzt hast du mir natürlich gleich eine direkte nächste Frage in den Kopf gesetzt. Wenn du gerade ansprichst, so der ideale Kunde, ich unterstelle mal, das wäre so, der ideale Kunde ist ja für jeden irgendwie so, der Kunde, der gerne ein bisschen mehr Geld ausgibt für ein gutes Einzelstück. Wenn du jetzt sagst, du hast so Kunden, die so 100.000 Euro plus für ein Auto ausgeben, und die hätten gern, ich sag's mal, so eine Uhr am Handgelenk. Jetzt hast du es vorhin gesagt, Porsche hat ihre eigene Porsche-Design-Marke. Ich glaube, es gibt noch verschiedene andere Fahrzeugmarken, die auch eine eigene Uhrenmarke haben. Ich glaube, von Bugatti habe ich da mal was gesehen oder von Lamborghini. Wie grenzt ihr euch da eigentlich ab? Weil um diese Kunden buhlt ja der ganze Markt. Ja? Und insbesondere die Hersteller, die ja sagen, du kaufst bei mir jetzt einen Lamborghini oder einen Bugatti, da kriegst du im Prinzip jetzt gleich auch noch so eine Uhr dazu. Ja? Oder die verkaufen wir die gleich mit, wenn du sowieso auf die Brand stehst. Wie habt ihr es geschafft, dort einen echten Unterschied zu machen und diese Kunden für euch zu gewinnen?
Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, durch diese Individualisierung, 100% Individualisierung, kannst du den Kunden schon packen. Weil, klar, hat Porsche eigene Uhren, hat Bugatti eigene Uhren und die sind auch alle sehr ähnlich zum Fahrzeug. Aber auch dort ist die Farbauswahl begrenzt, ist die Felgenauswahl begrenzt, ist die Größe begrenzt, ist das Uhrwerk begrenzt. Da versuchen wir einfach, uns stetig weiterzuentwickeln und wirklich komplett 100% Individualisierung, egal welches Armband, egal welche Farbe, egal welcher Bremssattel, dort dem Kunden entsprechend anzubieten und wirklich dem Kunden das Gefühl zu geben, hey, du hast ein Unikat, du hast deine Uhr, die es sonst nirgends auf dieser Welt so zu kaufen gibt. Und ein Problem, was wir da ganz klar haben, du kaufst dir leider nicht jeden Monat eine neue Uhr, das sind nur die ganz Verrückten. Das heißt, dieser Customer Lifetime Value bei uns besteht in der Regel sehr wenig. Also wir haben kaum wieder Käufer, das liegt bei 2-3%, was sehr wenig ist für eine Marke. Aber deshalb musst du halt bei der ersten Uhr direkt überzeugen und musst du den Kunden entsprechend catchen und ja, entsprechend haben.
Na klar, also das ist ja das Problem bei langlebigen Wirtschaftsgütern, dass du in der Regel oftmals dieses Thema CLV, also Customer Lifetime Value, du hast es gerade angesprochen, ja oftmals sehr begrenzt ist. Ja? Es sei denn, du schaffst noch Erlebnisse drumherum oder sonst irgendetwas, was den Kunden dann länger oder dauerhaft an dich bindet. Damit ist ja der Akquiseaufwand für euch in der Regel wesentlich höher als für jemanden, der wie bei uns zum Beispiel, ja, wir haben ja praktisch einerseits eine Vermögensverwaltung am langen Ende und wir haben die Unternehmensentwicklungsgesellschaft am Anfang. Ja, und praktisch, wir haben also einen ewigen Customer Lifetime Value. Ja, also wenn wir Unternehmen begleiten in der Entwicklung, in der Vergrößerung, in der Strukturierung und die dadurch wirtschaftlich erfolgreicher werden, dann hat der Unternehmer nachher natürlich auch mehr privates Kapital zur Verfügung, was er für den persönlichen Vermögensaufbau nutzen kann und landet dann in der Regel bei uns auch in der vermögensverwaltenden Begleitung. Und das macht es natürlich für uns relativ einfach und planbar, so einen ewigen Customer Lifetime Value zu haben. Und wenn du jetzt gerade davon sprichst, dass so ein Customer Lifetime Value bei euch ja, ich sag mal, insbesondere wenn der Qualitätsanspruch und das Leistungsversprechen schon so hoch ist, wie du ihn beschrieben hast, dann hast du ja, wie gesagt, einen extrem hohen Akquiseaufwand. Wie habt ihr das für euch gelöst? Also wie sorgt ihr dafür, dass ihr regelmäßig Kundenanfragen habt? Wie sorgt ihr dafür, dass eine ausreichende Menge an Produkten beziehungsweise an Uhren verkauft wird? Und vor allen Dingen, wie behaltet ihr, weil ist Einzelstückproduktion, ne, ist ja immer was anderes, als wenn du Masse produzierst. Da hast du ja relativ geringe Kosten im Vergleich zur Marge. Bei Einzelproduktion ist es ja meistens ein bisschen mehr Aufwand. Wie habt ihr das für euch organisiert?
Sehr gute Frage. Da haben wir uns vor allem die großen Brands angeschaut. Wie machen die das? Andere Uhrenmarken, auch jüngere Uhrenmarken. Ein, zwei, drei Firmen, die es zum Beispiel gibt, ist da Holzkern oder Paul Valentine oder Sternglas, die doch auch Uhren produzieren, teilweise selber. Und die arbeiten sehr viel mit limitierten Editions. Das heißt, die bringen eine Verknappung rein, sagen, hey, sie machen jetzt eine Sonderedition 1 bis 100. Alle Uhren werden graviert, alle werden individuell beziehungsweise werden nur mit dieser Stückzahl gemacht. Und so kannst du natürlich eine sehr gute Verknappung entsprechend erzeugen beim Kunden. Das andere ist eine Kooperation, das heißt Kooperation mit Autohäusern, die zum Beispiel unsere Uhr dazu schenken bei Oberklassenwagen oder Wiederverkäufer. Das heißt, wir haben diese Marke erschaffen und haben für bestimmte Länder wie Dubai, wie jetzt gerade in der Schweiz, wie Rumänien eigene Vertriebler, die eine Lizenz haben und unter unserem Namen verkaufen dürfen.
Okay, aber am Ende ist die Produktion ja trotzdem oftmals individuell. Habe ich das richtig verstanden?
Genau, und die ist auch das Bottleneck. Das ist ganz klar.
Okay, das heißt also, wenn du mal vom Prozess her sprichst, du hast ja vorhin gesagt, ihr habt eine gewisse Customer Journey aufgebaut. Das heißt, so ähnlich wie das manche Autohersteller ja auch machen, dass die den Kunden über Videos, ich sag's mal, in den Produktionsprozess mit einbeziehen, nach dem Motto, guck mal, jetzt hier wird dein Auto gerade, wird das Chassis jetzt gerade mit dem Gehäuse verschmolzen, jetzt wird der Motor eingesetzt, jetzt wird's lackiert oder wie auch immer. Das habt ihr für euch ja auch organisiert. Aber am Ende des Tages, zumindest so nach meinem Verständnis, ist ja eine Einzelproduktion immer kostenintensiver, als wie gesagt, du schmeißt eine Maschine an und da laufen 1000 Stück pro Tag drüber.
Ganz klar. Also alles muss irgendwie standardisiert sein, alles muss irgendwie automatisiert, beziehungsweise viel Abläufe müssen halt ganz klar definiert sein. Wir haben uns eine eigene Web-App gebaut, die habe ich mit jemandem zusammen programmiert. Und da wird zum Beispiel jetzt das Kundenbild eingepflegt, alle Wünsche vom Kunden eingepflegt, die Kontaktdaten eingepflegt und dann kriegt der Kunde direkt eine E-Mail, ja, vielen herzlichen Dank, dein Auftrag wurde angelegt. Im nächsten Step geht hier oben, sage ich jetzt mal so doof, in der Produktion ein Bonkdrucker los, der tut automatisiert ein Bonkdrucken mit allen Daten drauf. Dann wird eine Kiste zusammengestellt, okay, was braucht der Kunde? Und das geht dann von Raum zu Raum. Das heißt, erster Raum ist, wir haben verschiedene Verfahren, wie wir das machen, wie wir die Felge machen, zum Beispiel im 3D-Druck. Das zweite Raum ist 3D-Druck säubern. Der dritte Raum ist Lackierung, dann Nacharbeitung, dann nochmal Vorbereitung von den Zeigern, Nachbearbeitung zum Beispiel vom Bremssattel, dann individueller Druck. Und dann ist der letzte Step ist wirklich das Zusammenbauen. Plus eine Qualitätskontrolle und dann der Versand. Und über jeden Druck versuchen wir, den Kunden irgendwie abzuholen und zu informieren und zu sagen, hey, deine Felge ist jetzt dort. Hey, das ist ein Vorschaubild. Und ja, ganz klar standardisieren. Aber ich muss sehr ehrlich sagen, Produktion ist nicht einfach. Also wenn du aus einem Handelsunternehmen oder aus einer Agenturunternehmen rauskommst, dann musst du erstmal sehr, sehr viel Geld investieren, damit es einigermaßen gut läuft und du auch ein Shift-System einführen kannst und jede Position doppelt besetzt hast und. Hm. Das heißt, wir haben zwar relativ gute Umsätze gemacht, aber haben sehr viel Lehrgeld bezahlt, aber auch sehr viel Geld in die Produktion in den letzten Jahren gesteckt, sodass wir wenig Gewinn haben in den Firmen.
Okay, das bringt mich gleich mal zu so einer nächsten Frage. Was du hast es mir ja geschickt, ich habe ja die Infos gesehen. Magst du mal erzählen? Ich meine, 2020 habt ihr das Unternehmen an den Markt gebracht. Das ist jetzt noch nicht so eine lange Zeit. Aber was kostet so eine durchschnittliche Uhr bei euch?
Es geht los bei 100 bis 300 Euro, die über den Shop erwerbbar ist. Mhm. Dann individuell mit Automatikuhrwerk, Miyota 600 bis 700 Euro. Und mit Sellita-Uhrwerk um die 1.000 bis 1.500 Euro. Okay. Dann gibt es noch bestimmte Editions, zum Beispiel Ice Out und verschiedenes, was wir planen. Das sind mir zwischen 2.000 und 5.000 Euro. Aber okay, das sind wirklich sehr, sehr limitierte. Unser Durchschnitts-Order-Value liegt aktuell bei 220 Euro. Das heißt, aktuell sind wir doch eher in diesem Low-Price-Segment. Mhm. Aber wenn ich mir jetzt anschaue, wo liegt die Marge liegt ganz klar, weil einfach die Fixkosten viel besser gedeckt sind bei den höherpreisigen.
Na klar, also das ist ja überall dasselbe. Ja.
Ja.
Magst du mal verraten, was ihr so im letzten Jahr an Umsatz gemacht habt?
Ja, noch ist es nicht veröffentlicht, wird die Tage wahrscheinlich veröffentlicht. 3,4 Millionen haben wir letztes Jahr an Umsatz gemacht. Das Jahr davor 1,5 Millionen und das Jahr davor 600.000. Das heißt, wir streben eine Verdoppelung jedes Jahr an, was letztendlich auf Social Media ganz klar zurückzuführen ist, weil dort unsere Follower wachsen, unsere Reichweite wächst. Und das Weihnachtsgeschäft, das Quartal 4, ganz entscheidend bei uns ist, gerade im E-Commerce, aber unser Produkt wird sehr, sehr gerne verschenkt. Das ist sehr witzig. Wir haben 51% Kundinnen und 49% Männer. Das heißt, es kaufen mehr Frauen für ihre Männer, für ihre Söhne, für ihre Freunde, für ihr Vater das Produkt, wie Frauen, wie Männer für sich selbst. Und deswegen ist dieses Q4, wo wir dann wirklich ein Dreischichtsystem haben, das alles entscheidende. Und ich kann dir jetzt noch nicht 100% sagen, was am Ende des Jahres dastehen wird. Ich kann dir sagen, was wir planen, aber ja, keine Ahnung,
wie es jetzt. Na gut. Wenn du von Verdopplung sprichst, dann kann es ein durchaus anspruchsvolles Jahr werden, ja?
Ich hoffe. Wir planen alles. Wir sind seit April dran. Anzeigen für Weihnachten, Newsletter für Weihnachten, die Produktion für Weihnachten vorzubereiten, alles entsprechend heiß zu machen, um dann im September halt durchzustarten, wie in jedem Unternehmen, aber dort halt die Produktion dann auch hinterherkommen zu lassen.
Klingt ja super spannend. Jetzt hast du vorhin gerade mal so in so einem Nebensatz fallen lassen, dass ja gerade die letzten Jahre von starken Investitionen geprägt waren. Wenn du mal so den Gedanken weiterträgst, so ins normale Tagesgeschäft, was sind so eure typischen Herausforderungen im Daily Business?
Das Wachstum, ganz klar. Das Problem ist, das ist alles gebootstrapped, das ist eigenfinanziert. Wir haben keinen Investor, wir haben keine Kredite und wir müssen die Einzelteile einkaufen, etwa 3 Monate im Voraus. Wir müssen Verpackungsmaterialien einkaufen, wir müssen entsprechend die Uhrwerke einkaufen. Und wenn wir jetzt von der Verdopplung vom letzten Jahr reden, brauchen wir auch mindestens doppelt so viel Materialien hier vor Ort. Und das ist extrem schwierig, weil die alles im Frühling, im Sommer eingekauft werden müssen, aus dem laufenden Cashflow fürs Weihnachtsgeschäft, um dann am Ende des Jahres zu sehen, okay, wie hat man eigentlich performt? Ist der Plan aufgegangen? Sind die Ziele, die man gesetzt hat, auch erfüllt worden?
Also da gibt es ja so 2, 3 Herausforderungen, die ich da direkt höre. Ne? Das eine ist ja, du kannst ja nie so richtig vorhersehen, unabhängig mal davon, dass du ja schon gesagt hast, ihr seid überwiegend im Low-Price-Segment noch unterwegs, ich sag mal noch. Mhm. Ja? Das heißt auf der einen Seite, du weißt noch nicht, was für Produkte eigentlich über den Bestellzyklus, außer dass du deine Statistik lesen kannst, ja, in den nächsten Wochen und Monaten abverkauft werden können. Ja, das heißt, du kaufst ja im Prinzip eine bestimmte Menge an Uhrwerken ein, an anderem Material ein und musst in gewisser Weise darauf setzen, dass diese dann auch tatsächlich verproduziert werden können, damit du die nicht sozusagen als Staubfänger im Regal liegen hast. Ne?
Richtig. Das Gute ist, ich habe jetzt kein Mindesthaltbarkeitsdatum oder so. Die Produkte laufen nicht ab, aber trotzdem ist es natürlich Geld, was im Lager liegt.
Das ist wie bei dem Autohaus, ne? Oder gerade Gebrauchtautohändler. Also ich kenne da auch den einen oder anderen, die einen relativ großen Gebrauchtwagenhandel haben. Die sagen eben, das Problem, was du bei einem gebrauchten Auto hast, ist das Kapital, was auf dem Platz steht. Ja, also das Auto ist bezahlt, das Ding steht auf dem Platz und das muss so schnell wie möglich vom Platz wieder runter, damit im Prinzip der Cashflow permanent geregelt ist und du neue Ware einkaufen kannst. Weil ansonsten steht eben das ganze Kapital auf dem Platz. Und wenn es nicht verkauft wird, dann ist es halt totes Kapital.
Ganz klar. 100%. Und Cashflow is King ist, glaube ich, gerade im E-Commerce ganz, ganz wichtig, weil du selten jemand hast, der dir die Ware vorfinanziert oder seine Rechnung erst nach Verkauf der Ware stellt. Und wir haben einen sehr hohen Fixkostenapparat, den wir vor uns hinschieben. Klar, im Weihnachtsgeschäft überhaupt kein Problem, weil es dann pro Stück natürlich extrem profitabel ist. Aber unterjährig Miete, Fixkosten, Nebenkosten, gerade die Personalkosten, das ist immer sehr schwierig zu stemmen.
Ja, und vor allen Dingen, du brauchst immer genügend Liquidität, um natürlich auch sicherzustellen, dass du die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die du hast, eben nicht nur bezahlst, ne, sondern dass du sie eben auch permanent weiterentwickeln kannst. Und dafür sorgst, dass die Leute eben, ja, ich sag's mal, nicht auf den nächsten Monat schielen, nach dem Motto, naja, kommt das Gehalt denn pünktlich, sondern dass die Frage gar nicht erst entsteht. Ne? Also, richtig. Wie viele Mitarbeiter habt ihr jetzt aktuell?
All in all sind wir 24. Ich kann aber gleich dazu sagen, wir sind nur 12 Festangestellte und einige 520-Euro-Kräfte, Teilzeit. Ja, so wie wir es halt im Team brauchen oder so wie jeder individuell arbeiten kann. Wir suchen aber ganz klar, gerade gute Leute kann man immer gebrauchen, muss ich alles sagen. Und in diesem Bereich Uhrenmacher, ja, das ist halt ein ausgestorbener Beruf und da gibt es in Deutschland zwei IHKs, beziehungsweise zwei Berufsschulen mit A 30 Leuten, die diesen Beruf im Jahr lernen. Deswegen fällt der Nachwuchs natürlich auch schwer und es ist nicht so easy, in diesem Bereich Leute zu finden. Aber über Social Media ist deutlich mehr möglich, als man denkt. Und mein Geschäftspartner, der Max, der macht das extrem erfolgreich, sehr, sehr gut. Und der hat letztens mir gesagt, hey, wir haben ein Praktikumsvideo gemacht, dass wir Praktikanten suchen. Das Video hat 6 Millionen Aufrufe bekommen. Und
Wow.
wir haben dort eine E-Mail-Adresse reingemacht in das Video. Und wir hatten danach 5.000 Bewerbungen
5.000
über dieses
Bewerbungen.
Video.
Okay.
5.000 Bewerbungen. Klar, die Hälfte war irgendwie Mist oder hat gefragt, hey, wo ist Praktikum oder sowas. Aber trotzdem waren sehr, sehr viele sehr gut qualifizierte Leute dabei. Und aus dem Praktikum holen wir uns in der Regel dann die festangestellten Mitarbeiter oder die Mitarbeiter, die dann einfach einen guten Eindruck hinterlassen und sagen, hey, wir würden gerne mit dir langfristig zusammenarbeiten.
Aber da siehst du mal, was für eine Kraft in einem Video steckt, ne? Insbesondere natürlich, wenn ihr so eine Followerzahl habt. Du hast vorhin gesagt, was von 1,2 Millionen oder so gesagt. Ne? Das spricht natürlich auch schon die Menschen mit an, glaube ich zumindest, die ja so ein bisschen nicht nur Follower sind, sondern die auch Fans sind, ne? Also du gehst ja nicht, du wirst ja nicht Follower irgendwo, gerade wenn haptische Produkte entwickelt werden. Wenn du da nicht irgendwie so ein bisschen eine Fanader dafür hast oder begeistert dafür bist, ne?
Ganz klar, ganz klar. Also du musst eine Love Brand machen, du musst in den Köpfen der Leute bleiben, du musst immer wieder guten Content Storytelling bringen, damit du am Ende des Jahres gut verkaufst und du langfristig auch erfolgreich hast. Also wenn du keinen guten Support hast, dann kannst du es nicht schaffen, über lange Zeit ja, entsprechend gewinnorientiert zu arbeiten.
Absolut. Jetzt haben wir ja ein paar Mal über das Thema Finanzen gesprochen, ne? Du sagst einerseits ein hoher Kostenblock auf der Fix- oder Fixkostenblock, andererseits Vorfinanzierung von Wareneinkäufen etc. Wie habt ihr das für euch eigentlich gelöst? Ich sag mal, gerade in der Startphase, wo du weißt, du musst viel Kapital investieren, du musst in Produktion investieren, du musst in gute Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter investieren. Du musst in Prozesse investieren. Du hast ja vorhin gesagt, ihr habt euch keinen Investor rangeholt, ihr habt alles gebootstrapped. Ihr seid da also, sag mal, self-made, könnte man schon so sagen, ne? Und das bei den Umsatzzahlen. Wie steuert ihr eigentlich eure Finanzen? Was nutzt ihr da bestimmte Tools für? Oder setzt ihr euch da einmal im Monat hin, macht einen Finanzcheck, habt ihr ein eigenes Controlling aufgesetzt? Wie läuft das da bei euch ab?
Sehr gute Frage. Wir haben keinen Finanzdirektor oder sonstiges im Team. Das werden wir auf jeden Fall für nächstes Jahr suchen, falls da draußen jemand da dabei ist und Bock hat auf ein Startup und sich sehr gut mit BWL und Zahlen auskennt. Oder dich, Sven, auch sehr gerne. Könnten wir mal nach dem Interview reden.
Können wir
Nein,
sehr
wir
gerne
haben
machen. Ja.
sehr gerne. Wir haben eine Holding gegründet, haben dann 25.000 in die GmbH gesteckt, haben damit gestartet. Bei einer GmbH ist es so, bis Gründungskosten weg sind, Notar und, ist schon mal die Hälfte weggeführt. Und dann Wareneinkauf, aber wir haben von Tag 1 eigentlich profitabel gearbeitet, was mir sehr wichtig ist. Und ich muss sehr ehrlich sagen, monatliche BWA, gute Buchhaltung, plus wir haben eine Excel-Tabelle, wo wir jeden Tag unsere Ausgaben, unsere Einnahmen, plus Fixkosten minus Steuern haben. Und die ist so ein bisschen das A und O, weil klar hätten wir haben es versucht mit Adicap, falls ihr das was sagt, aber wir sind dann doch an vielen Schnittstellen gescheitert und letztendlich gute alte Excel-Liste hat dann zumindest die Basics dargestellt.
Na, da müssen wir unbedingt mal reden.
Sehr gerne.
Ja, okay. Was mich natürlich mal interessiert ist, ich meine, wie alt bist du jetzt?
Ich bin 28, mein Geschäftspartner ist 22.
Oh, also vor allen Dingen noch ein super junges Team.
Unglaublich, ja. Und dann, wir haben Mitarbeiter drin Mitte 40, unser Uhrenmacher ist Mitte 50. Das läuft super gut und da setze ich auch eher auf erfahrene Mitarbeiter. Wir haben aber auch sehr junge Mitarbeiter. Gerade in diesem Content-Creation-Team haben wir jetzt 7 Leute, die nichts anderes machen wie Videos schneiden, Videos drehen, Videos veröffentlichen, Kommentare bearbeiten. Und da brauchst du eher die Generation Z, die dich da unterstützt.
Naja, über die ranken sich ja verschiedene Mythen, könnte man so sagen, ja. Aber ich glaube, es ist wie überall bei solchen Menschen oder bei dieser Generation, solche Menschen, das klingt ein bisschen komisch, bei dieser Generation, die haben halt ein anderes Anspruchsdenken. Ne? Die musst du anders abholen als vielleicht noch die 2 Generationen davor, weil die natürlich so ihre eigene Welt haben und haben natürlich auch ihre Lebensvorstellungen, die ja mittlerweile stark Social Media geprägt sind. Ja, ja. Also das ist natürlich auch für viele sicherlich immer wieder eine Herausforderung, dass sie ja sich auf so einen Job dann auch wirklich einlassen, ne? Und nicht nur so einen Job als Sprungbrett für die nächste Karrierestufe nutzen. Ja, das hat sich ja ein bisschen eingebürgert, dass die Verbleibdauer in einem Unternehmen häufig nicht mehr so lange ist, wie das vielleicht noch vor 10 Jahren der Fall war. Und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dann so echt so Wegbegleiter sind, auch in dem Wachstumsprozess eines Unternehmens stolz darauf sind, da mitzuwirken. Ich muss da mal dran denken, es gibt da dieses schöne Buch, ich liebe das Buch The Big Five for Life, hast du vielleicht schon mal gelesen, von John Strzelecki, der ja im Prinzip eine Unternehmenskultur gebaut hat oder entwickelt hat, wo es genau um solche Sachen geht. Wie holst du Mitarbeiter für eine lange Zeit auch ins Unternehmen und wie werden die ein Wachstumsteil deiner Company? Nicht nur Mitarbeiter, sondern eben auch Fans. Aber da wollte ich jetzt eigentlich gar nicht hin, merke ich gerade. Weil wenn du sagst, du bist 28, dann hast du ja mit der Gründung deines Unternehmens relativ schnell auch, ich sag's mal, alles hinter dir gelassen, was in gewisser Weise finanzielle Sicherheit bedeutet. Also ein Job oder ich sag's mal auch so den Blick auf, welche Versorgungssysteme auf staatlicher Seite können denn mal dafür sorgen, dass wenn du mal mit deiner Karriere zu Ende bist, nachher auch ja eine gewisse finanzielle Stabilität für dich ermöglichen. Wie denkst du über das Thema finanzielle Freiheit nach? Oder was sind so die Gedanken, die du mit persönlichem Vermögen verbindest?
Ja, das ist eine sehr, sehr schwierige Frage. Ich glaube, für jeden auch individuell. Für manche bedeutet Freiheit sehr viel Reisen. Für andere bedeutet, ihr eigener Chef zu sein. Für den Nächsten bedeutet, 150.000 Euro mindestens im Jahr zu haben. Ich muss ehrlich sagen, ich habe damals noch daheim gewohnt. Mein Risiko war vergleichsweise gering. Ich hatte keine Familie zu ernähren. Ich hatte keine großen Fixkosten. Das hat es mir sehr, sehr einfach gemacht. Ich hatte davor einen sehr guten Job vor 2017 als Entwickler. Als Entwickler verdient man nicht schlecht, sage ich mal so, wenn man da ein bisschen was drauf hat. Und die werden gesucht. Und ich muss dir ehrlich sagen, das Agenturbusiness war vom Ding her einfacher. Auch das, was ich dann ab 2017 bis 2020 gemacht habe, weil du hast deine Stunden in Rechnung gestellt und wusstest genau, okay, ich muss x Stunden die Woche arbeiten, damit ich y am Ende des Monats übrig habe und mein Gehalt von xy dann entsprechend auszahlen kann. Im E-Commerce ist es immer so eine Welle. Also manchmal ist der Berg ganz oben im Weihnachtsgeschäft. Da denkst du dir, what the fuck, wie viel Gewinnausschüttung wollen wir eigentlich machen? Und dann gehst du ganz schnell auf deine Boden der Tatsache. Oh, wir müssen ja wieder einkaufen und Jahresplanung und. Aber da muss man als Unternehmer, das muss ich erst lernen. Ich habe am Anfang mir gar kein Gehalt ausgezahlt. Da muss man als Unternehmer an sich selber denken. Ich habe eine Holding gegründet, habe dort auch eine vermögensverwaltende GmbH drin und die muss einfach gefüttert werden, um, falls irgendwas passiert, selbstständig auf den eigenen Beinen noch zu stehen. Also es mag egoistisch klingen,
Nein,
aber,
absolut nicht. Absolut nicht. Ja. Es ist eine Pflicht. Ja.
Also, du reichst dir nicht als Unternehmer 12 Stunden am Tag den Arsch auf, teilweise am Wochenende, keinen Urlaub und, um letztendlich nur eine schöne Firma zu haben und gute Mitarbeiter. Ne?
Ja, und das Hauptproblem ist ja vor allen Dingen, dass du in der Regel, ich sag's mal, wenn du finanzielle Stabilität haben willst, dann musst du eben auch sehen, was dein Unternehmen dafür tun kann und wie dein Unternehmen diese finanzielle Stabilität leisten kann. Ja, denn am Ende, du hast es gerade richtig angesprochen, es braucht natürlich auch diese Grundruhe, die du für dich haben musst, dass du auch deinem Unternehmen mal Kapital zur Verfügung stellen kannst oder was auch immer. Ja, gib mir mal eine kurze Sekunde, es hat gerade geklingelt, jetzt muss ich mal schnell raus, bin sofort wieder da, ja, kleine Sekunde.
Ja, kein Problem.
So, da bin ich wieder. Hörst
Sehr
du mich?
Gut.
Ja, wunderbar. Ja. Es ist bei mir immer eine spannende Erfahrung, wenn ich Vorträge halte zum Beispiel. Und ich sage, zum Einstieg in den Vortrag, habe ich letztens erst wieder einen gehalten vor einer Gruppe von Unternehmern und habe gesagt, es ist als Unternehmer deine Pflicht, Millionär zu werden. Ja? Und da gucken mich viele mit so erstaunten Augen an und sagen, wie kommst du denn auf die Aussage? Und dann sage ich immer, naja, versuch dir das mal bitte vorzustellen. Gerade wenn man so jung ist wie du, ne, dann hat man eigentlich so, unabhängig mal davon, was man jetzt von einer gesetzlichen Rentenversicherung halten mag. Ja, ich bin jetzt nicht der größte Fan von. Aber jetzt hast du dir in so jungen Jahren ja noch nichts erarbeitet, noch keine Anwartschaften oder sonst irgendwas. Ne? Also du weißt, wenn du mal in Rente gehen willst, da ist nichts da. Ja, zumindest nicht von staatlicher Seite. Und wenn du dann überlegst, was für einen Lebensstandard, was für ein Leben willst du führen? Und wir reden jetzt mal nicht von Saus und Braus, sondern wir reden jetzt tatsächlich mal davon, was finanziert eigentlich dein Leben, wenn du mal aufhörst, Unternehmer zu sein? Und vor allen Dingen, wie viel Zeit hast du danach noch und was soll das Kapital für dich erwirtschaften? Und dann haben wir mal eine Rechnung angestellt und haben gesagt, naja, wenn du alleine nur 10.000 Euro jeden Monat netto aus deinem Vermögen für den Rest deines Lebens einen Ertrag generieren möchtest, dann wirst du dafür ungefähr 3,2 Millionen Euro brauchen, was du dir selbst erarbeiten musst. Und die einzige Quelle, die du dafür hast, ist halt dein Unternehmen. Und wenn du nicht von Anfang an, so wie du das jetzt auch gemacht hast, ne, zum Beispiel eine Holding hinsetzt, ne, die ja ein paar steuerliche Effekte nutzen kann, in der du Kapital insolvenzgeschützt für dich sammeln kannst, was aufgebaut werden kann, was sich entwickeln kann. Und wenn dein Unternehmen nicht, du hast es vorhin mal angesprochen, so dieses Thema Wachstum bei hohem Fixkostenblock, wenn dein Unternehmen nicht regelmäßig auch seinen Beitrag dazu leistet, dass es eben zu diesem Vermögensaufbau kommt, dann stehst du irgendwann, wenn du es dem Zufall überlässt, natürlich vor der Frage, okay, ich verkaufe jetzt entweder mein Unternehmen oder ich steige jetzt aus der operativen Arbeit und ich möchte mich jetzt um meine Familie kümmern oder möchte ein paar andere coole Sachen machen. Und wenn dann nicht genügend Kapital vorhanden ist, was dir Erträge erwirtschaftet, von denen du leben kannst, und zwar für den Rest deines Lebens, ja, dann geht es dir ja nicht anders als jemanden, der ein durchschnittliches Einkommen in Deutschland hat und nur in die gesetzliche Rentenversicherung eingezahlt hat.
Ja. Gebe ich dir 100% recht, kann ich 1:1 so unterschreiben. Ich glaube, Finanzsorgen ist leider immer wieder Punkt, egal in welchen Unternehmen, egal ob es 1.000 Euro sind oder 2 Jahre später 10.000 oder 3 Jahre später 100.000, du hast immer wieder diese Sorgen. Und das ist ein Kopfschmerz, den hast du leider nur als Unternehmer, aber den hast du ab und zu. Und dieser Kopfschmerz oder dieses nicht schlafen können, dieses Überlegen und 24/7 bei der Arbeit sein, das zeigt dir keiner. Und auf diesem Level, was wir jetzt machen, ich weiß nicht, ob ich das mein Leben lang machen will, das ist auch ganz klar. ich will es langfristig machen, dafür haben wir das ausgelegt, aber du musst als Unternehmer einfach gucken, okay, wie kannst du deine Schäfchen entsprechend unterbringen, wie kannst du auch entsprechend Kapital haben, um eine Familie gründen zu können, ein Eigenheim zu haben, den Zinsen entsprechend entgegenwirken. Und da ist nicht nur das Unternehmen, sondern auch deine private Vorsorge ganz wichtig.
Absolut, absolut, kann ich nur unterschreiben. Und das ist natürlich das, was wir mit unseren Unternehmerkunden in der Regel tun, weil sie, wie gesagt, ich hatte es vorhin schon mal in so einem Nebensatz erwähnt, eben in der Regel als Unternehmer nur ihr eigenes Unternehmen haben, um genau diese Themen umzusetzen, ne? Um sich finanzielle Stabilität, finanzielle Rücklagen zu schaffen. Jetzt habe ich noch mal eine andere Frage an dich. Ich meine, du, wie gesagt, du bist noch sehr jung und hast als Unternehmer ja noch, wie heißt das mal, stehst noch am Anfang mit all dem, was ihr da geschaffen habt. Wie habt ihr euch da auch Hilfe geholt? Habt ihr euch an anderen Unternehmern orientiert? Habt ihr euch ein Netzwerk aufgebaut? Weil es gibt ja diesen schönen Spruch, der ist nicht von mir, der ist von Jim Rohn, der sagte mal so, ja, dein Umfeld bestimmt, wer du bist, ne? Dein Umfeld bestimmt deinen Erfolg. Wie habt ihr das eigentlich für euch organisiert oder wie hast du das wahrgenommen? Merkst du das, dass sich dein Umfeld verändert mit steigendem unternehmerischen Erfolg und steigendem Anspruch?
Das ist eine, ja, spannende Frage. Also meine erste GmbH habe ich alleine gegründet, die zweite habe ich mit meinem Geschäftspartner jetzt gegründet, mit dem ich die Firma Thrift Element beziehungsweise die Schaukel Peukert GmbH habe. Und gegenseitig pusht man sich unglaublich. Das hätte ich nicht so gedacht. Ich wollte es eigentlich nie, weil du bist immer in gewisser Weise verheiratet, wenn du einen Geschäftspartner hast, der 50% hat. Aber auf der anderen Seite ziehst du halt gemeinsam durch, bleibst halt noch mal eine Stunde länger, wenn der andere eine Stunde länger bleibt. Oder man hat immer so eine zweite Meinung, die in vielen Dingen ganz gut ist. Und das klingt jetzt doof, ich bin bei den Wirtschaftsjunioren eingetreten, was ich eine super Gemeinschaft finde. Ich war in zwei, drei Verbänden, wo ich wieder ausgetreten bin, weil sie mir einfach zu starr waren. Und ich bin sehr viel auf LinkedIn unterwegs, tatsächlich. Ich habe Instagram gelöscht, Facebook gelöscht, TikTok gelöscht. Auch wenn wir da mit der Firma viel sehr erfolgreich sind und sehr viel machen, mache ich privat gar nichts da. Ich bin jeden Tag eine halbe Stunde bis eine Stunde auf LinkedIn unterwegs, tue spannende Leute, die ich favorisiert habe, folgen, unter anderem dich und hole mir da sehr, sehr viel Austausch auch von der Community. Ist zwar virtuell, aber ist, glaube ich, enorm wichtig. Und da werden teilweise wirklich sehr gute Insights von Leuten aus der Branche geteilt, wo du gedacht hast, okay, eigentlich hätte der das jetzt nicht müssen, aber um sich einfach gegenseitig Input geben zu können, coole Use Cases.
Absolut. Ja. Also ein gutes Netzwerk ist natürlich das eine, aber gerade auch so, und das ist ja auch das, was ich mein Leben lang hatte. Ne? Also es hat natürlich viel damit zu tun, wie du selbst gestrickt bist. Ne? Ob du jetzt eher jemand bist, der sagt, ich mache alles nur alleine und ich stelle auch alles nur auf mich als Persönlichkeit ab oder ich stelle alles nur auf mich als Unternehmer ab und meine eigenen Skills oder ich hole mir das, was mir fehlt bei Menschen, die schon haben, was ich erreichen möchte. Also das sind so genauso diese typischen Themen wie ein Mentor zu nehmen. Ich habe also, glaube ich, mein ganzes Berufsleben lang Mentoren gehabt, auch wenn ich erst später für mich festgestellt habe, dass sie diese Rolle ausgeübt haben. Ob das jetzt mal früher so mein erster Chef war, der mich wirklich brutal gut gefördert hat. Ich habe von dem so viel gelernt, ja, und erst später, als so dieser Begriff Mentor bei mir irgendwann auch mal so ein bisschen präsenter wurde, habe ich festgestellt, ja, genau der hat diese Rolle für mich eingenommen. Ja, also er war so ein bisschen wie der Ziehvater, der mich auf seine Skillreise mitgenommen hat, gesehen hat, was mir fehlt und dafür gesorgt hat, dass ich bekomme, was mir fehlt. Was es dazu gebraucht hat, war natürlich immer mein eigener Antrieb. Ne? Also meine eigene Motivation, meine eigene Zielorientierung. Wenn es die nicht gegeben hätte, hätte das ganze Mentoring keinen Sinn gemacht. Aber ich glaube, das ist natürlich auch immer noch mal ein spannendes Thema. An wem orientiert man sich? Und gerade wenn man beruflich erfolgreich ist, so wie ihr das gemacht habt, dann seid ihr ja auch in einem Kreis von Menschen gegebenenfalls ein Stück entwachsen, mit denen ihr eine lange Zeit im Leben verbracht habt, ne? Und die aber jetzt auf euch gucken und sagen, wow, was ihr da reißt, finde ich super. Oder Naja, also ich traue mir sowas nicht zu. Weiß nicht, wie weit ihr die Reise noch treiben wollt. Ich weiß nicht, habt ihr da auch so Erfahrungen gemacht, so von Ablehnung und Unterstützung mit so aus dem eigenen Umfeld heraus? Und wenn ja, wie hat sich das geäußert und was habt ihr daraus gemacht?
Privat, mein Freundeskreis ist sehr klein geworden. Ich habe noch 3-4 Freunde außerhalb der Arbeit, was traurig ist, aber was vollkommen okay ist und ich auch glücklich bin. Geschäftlich, klar, sind deine Mitarbeiter auch ein bisschen gewisserweise deine Freunde, ist dein familiäres Umfeld, weil du einfach mit denen mindestens 40 Stunden die Woche verbringst.
Absolut.
Mentormäßig, muss ich ehrlich sagen, kommen wir jetzt an bestimmte Grenzen, wo man sagt, okay, bei 5-6 Millionen Umsatz sollte man vielleicht jemand, der BWL studiert hat oder von der VWL oder Bankentum was versteht, sich doch mal ins Boot holen oder beraten lassen. Davor war vorher einfach nettes Geld oder das Niveau da. Von unserer Seite, dass wir gesagt haben, okay, komm, lass da mal ein bisschen Geld in die Hand nehmen, um vielleicht dann deutlich besser zu werden. Aber da sind wir auf jeden Fall auf dem Niveau, wo wir da sind. Plus, wir haben diese extrem lukrative Situation, dass wir diese Followerzahl haben, wo jetzt viele Marken auf uns zukommen, Unternehmer und sagen, ey, wie habt ihr das geschafft? Lass mal eine Kooperation zusammen machen. Also egal, ob Rapper oder auch ein Felgenhersteller, BBS oder Tech oder, mit denen haben ja alle Kooperationen oder ja, im Austausch, weil die sehen, wow, was wir da online erreichen und die natürlich auf diesen Erfolgszug ein bisschen aufspringen wollen.
Na gut, das ist natürlich Teil des Business, ne? Also dieses Thema, wie entwickelt ihr ein Unternehmen? Was können andere davon lernen? Das ist natürlich ein Riesenkompliment, ne? Wenn da jemand auf euch zukommt und sagt, wie habt ihr das gemacht? Das andere ist natürlich das Thema Ausbau von Kooperationen, ne? Menschen, die eure Zielgruppe besitzen, bieten euch jetzt eine Kooperation an, was ja super ist. Ja, die Frage ist natürlich in so einem Case immer, wie kann man so eine Kooperation richtig wertvoll gestalten, dass alle Spaß haben, ne? Dass ihr Spaß habt, dass der Kooperationspartner Spaß hat und vor allen Dingen, dass die gemeinsamen zukünftigen Kunden richtig Spaß haben, bis hin zu solchen Geschichten, wie du es vorhin angesprochen hast, wie macht man eigentlich aus einem relativ knappen und limitierten Customer Lifetime Value vielleicht sogar einen etwas längeren, dauerhaften oder größeren, ne? Also das sind natürlich dann immer die nächsten Fragen. Da geht es oft um das Thema Skalierung oder da geht es um das Thema Pricing und all diese ganzen Geschichten. Aber man muss erstmal ein bestimmtes Niveau erreichen, was ihr jetzt erreicht habt, um sich diese Fragen stellen zu können. Ne? Bis zu diesem Zeitpunkt ist das ja alles auch so ein bisschen Try and Error. Ne? Was machen wir? Wie kommen wir weiter? Du hast vorhin angesprochen, ihr habt über 700.000 Follower bei TikTok. Da musst du auch erstmal anfangen, dich mit dem Thema auseinanderzusetzen, ein TikTok-Profil einzurichten und dann nicht aufhören, Gas zu geben. Und das ist das, was die meisten machen. Ne? Die meisten, die haben eine große Erwartungshaltung, dass da jetzt sofort irgendwie 2.000, 3.000 Follower innerhalb von wenigen Tagen plötzlich auf dieses Profil draufspringen. Und wenn das nicht sofort passiert, dann ist das schnell vorbei. Oder ich habe mal mit einem Kunden gearbeitet, der, muss ich mal erzählen, die Geschichte ist zwar jetzt nicht relevant für unser Gespräch, aber ich muss sie trotzdem mal loswerden, weil es gerade dazu irgendwie trotzdem passt. Wenn wir über das Thema Durchhalten reden, ne? Also ich habe mal jemanden begleitet, der hatte, bevor wir angefangen haben, miteinander zu arbeiten, so regelmäßig so enttäuschende Erlebnisse, ne? Der hat immer gesagt, naja, ich habe jetzt einen Workshop in Facebook oder in Instagram installiert und da habe ich einen Post gemacht und habe den Leuten gesagt, ich biete da so ein Live an und ja, am Ende waren nur 3 Leute in dem Live. Dann habe ich den gefragt, okay, wie oft hast du die Menschen auf das Live hingewiesen? Wie oft hast du mit denen darüber gesprochen, dass ihr da irgendwas machen wollt? Ja, ich habe diesen einen Post gemacht und dann sollte das reichen. Ja, und dann merkst du plötzlich, wenn du demjenigen dann ein bisschen was über das Thema ja, Aufmerksamkeitsspanne, Schnelligkeit von Social Media Feeds erzählst, dass derjenige dann plötzlich anfängt zu überlegen und sagt, okay, verdammt, klar, ja, ich mache einen Post. Wenn derjenige den überhaupt ausgespielt kriegt, vor allen Dingen, wenn man es über organische Reichweite macht, dann ist der in 2 Sekunden weg. Ja, Und dann denkt er nicht mehr dran. Ne? Der hatte vielleicht in diesem Moment eine völlig andere Priorität. Also das Thema Häufigkeit auch von regelmäßigen Postings. Und du hast ja gesagt, ihr habt ein Team von 7 Leuten, die nichts anderes machen als genau das. Ja? Also Leute, wenn ihr da draußen eins mitnehmen könnt, ne? Du kannst nicht so eine Umsätze schreiben, wie das die Jungs hier machen und das irgendwie mit einem Post. Ja? Da musst du dranbleiben, damit nachher im Prinzip auch wirklich aus einem Profil ein echtes Influencer-Profil wird. Ne? Und so würde ich es mal bezeichnen, wenn du so viele so viele Follower hast. Ne?
Ganz klar. Also Fokus ist everything. Durchhaltevermögen. Max, mein Geschäftspartner, der Social Media selbst macht, der sagt, hey, Social Media ist für ein Startup so relevant, absolut, dass er das nicht abgeben will als Geschäftsführer. Er will das selber machen, er will das selbst unterstützen, weil es geschäftsentscheidend sein kann. Das mag jetzt bei uns so sein, es kann aber auch bei anderen Firmen sein, es kann aber auch das Thema Geld sein oder andere Themen, die du einfach nicht abgeben solltest oder erst abgeben solltest ab einer sehr großen Größe. Aber alles, was geschäftsentscheidend ist, sollst du, wenn möglich, den Daumen drauf haben als Geschäftsführer. Und da ist er dran geblieben, jeden Tag ein Video gemacht, 365 Tage im Jahr. Und das zahlt sich langfristig natürlich aus.
Ja, das kann ich nur unterschreiben. Das ist mit dem Podcast genau dasselbe. Ich kenne so viele Menschen, die haben irgendwie mal zu mir gesagt, Sven, oh, Podcast finde ich super und du bist ja schon so lange dabei und ich werde auch einen Podcast machen. Und irgendwie 8 von 10 sind mit ihrem Podcast nicht mehr am Markt. Ja, wir machen diesen Podcast jetzt seit 2017. Und mittlerweile sind wir bei irgendwie über 840 Folgen, die wir produziert haben. Das heißt durchhalten. Das heißt, auch wenn du mal keine Lust hast, einen Podcast zu machen, machst du den trotzdem. Und wenn du mal keinen Bock auf ein Gespräch hast, dann machst du das Gespräch trotzdem. Ja, also dranbleiben, dich zeigen, Mehrwert schaffen, den Leuten etwas geben, was ihr Interesse bedient. Das ist gerade in der Social-Media-Arbeit eines der wichtigsten Themenfelder überhaupt. Und wenn ihr da auch eure Hausaufgaben ordentlich gemacht habt, dann sieht man das eindeutig auch eben an den Followerzahlen, die ihr da bisher aufgebaut habt. Also Chapeau von meiner Seite für die Arbeit innerhalb so kurzer Zeit. Aber das zeigt eben auch, du hast es gerade angesprochen, was Fokus eigentlich bedeutet. So, jetzt haben wir gerade über 3 Jahre gesprochen, die ihr euer Unternehmen jetzt am Start habt. Machen wir mal einen Blick in die Glaskugel. Ja. Wie geht es denn mit eurem Unternehmen jetzt mal so in den nächsten 3 Jahren weiter?
Also eine Verdopplung des Umsatzes werden wir wahrscheinlich nicht mehr hinbekommen. Für dieses Jahr ja, aber nächstes Jahr haben wir gesagt, wir wollen zum ersten Mal 8-stellig werden. Wie es dann weitergeht, wir haben natürlich einen langfristigen Plan. Wir würden ungern aktuell das Unternehmen verkaufen, weil wir mit dem Unternehmen wachsen wollen. Mhm. Mittelfristig ist die Expansion. Wir machen 70-80% unseres Umsatzes im Dachraum. Die Schweiz ist ein extrem interessanter Markt, aber die letzten 15-20% sind eigentlich nur EU. Das heißt, Expansion in die USA, ein ganz großes Ding, weil es da sehr viel Oldtimer, sehr viel Auto-verrückte Leute gibt. Das Problem ist, du kannst als Unternehmen nicht auf allen Baustellen gleichzeitig kämpfen. Und dann musst du ganz klar gucken. Es gibt so eine Story von Paul Valentine. Paul Valentine ist insolvenz gegangen dieses Frühjahr 23. Und hat an die Weltbild Direct-to-Consumer Group verkauft. Mhm. Und warum sind sie pleite gegangen? Weil sie auf zu vielen Baustellen gleichzeitig waren. Und das heißt, immer nur Step-by-Step. Und wir haben unseren Shop vor 2 Jahren schon in 12 Sprachen gemacht. Türkisch, Portugiesisch, Spanisch, Französisch. Mhm. Aber haben letztendlich gesagt, hey, brauchen wir gar nicht. Unsere Hauptkunden sind aktuell in Deutschland. Das meiste kommt organisch über Social Media. Das heißt, die Marketing-Spends können überschaubar sein. Und wir setzen uns dieses kurzfristige Ziel, Expansion eher als mittelfristiges Ziel. Und schauen, dass wir erst im deutschen Markt wirklich sehr, sehr gut machen mit CRM-System, mit E-Mail-Flows, mit einer gescheiten Produktion, mit einer Produktion, die wirklich mal 100, 200 Uhren am Tag hier durchschleusen kann, mit einer Qualität, wo weniger als 1-2% zurückkommen und tun dann erst die nächsten Steps machen. Ja.
Ja, und so habt ihr es ja bisher auch gemacht, ne? Und das zeigt ja auch, dass ihr mit der entsprechenden Entwicklung auch gelernt habt, was kann man wo dazu bauen. Grundsätzlich ist das ja vom Prinzip her nicht verkehrt, ne? Also ich bin da halt trotzdem ein bisschen anders gepolt, ne? Ich bin ja mehr so der Top-Down-Typ und gucke mir ein langfristiges Ziel an und überlege dann, wie kriegt man so ein Ziel eigentlich operativ umgesetzt mit den entsprechenden Zwischenschritten, mit der entsprechenden Geschwindigkeit, die dazugehört, aber eben auch mit den Ressourcen, die man dafür braucht. Und nicht immer ist es ja Produktionsmaterial, manchmal ist es eben auch das Thema Kapital. Aber so wie ihr das aufgesetzt habt, Uwe, muss ich da trotzdem nochmal sagen, sensationelle Entwicklung. Ja, sicherlich muss man mal überlegen, ob das mit dem Excel-Thema so weitergeht oder ob man vielleicht noch zwei, drei andere Sachen machen kann. Aber zunächst erstmal habt ihr da was richtig Geiles hingestellt. Und ich kenne kaum ein Unternehmen, was es innerhalb so kurzer Zeit geschafft hat, auf so eine Umsatzgrößen zu kommen. Das spricht ja einerseits dafür, dass ihr eure Hausaufgaben im Marketing gemacht habt. Das spricht andererseits dafür, dass ihr ein Produkt gebaut habt, was individuell genug ist, um trotzdem eine große Masse von Menschen zu erreichen. Denn jetzt muss ich mal schnell meinen Taschenrechner hier anwerfen. Ja, also, obwohl ich zwar ein Zahlenmensch bin, ne, aber jetzt sagen wir mal 3,6 Millionen Euro. Na, und das durch ein durchschnittlich, was hast du vorhin gesagt? Der durchschnittliche Preis pro Uhr liegt bei 200 Euro. Ne? War das
Genau,
so?
220 Euro etwa. Ja. Also
So.
Durchschnittsorder-Value, das heißt, manche bestellen noch ein Armband dazu oder
Ja.
bestimmte Dinge, aber ja, Durchschnittsvalue ist 320 Euro.
Ja, da musst du schon mal 18.000 Kunden im Jahr glücklich machen, ne? Kaufkunden, ne? Nicht nur die mal auf eure Webseite kommen oder die mal in eurem Shop stöbern. Ja, 18.000 Menschen. Und wenn ihr jetzt verdoppeln wollt, ne, und sich jetzt am durchschnittlichen, ich sag mal, Umsatz pro Kunde nichts ändert, dann reden wir über 36.000 Kunden im Jahr. Ja, und das ist schon mal eine Hausnummer. Ja, insbesondere, wenn du dabei ja nicht vergessen darfst, dass die 18.000 aus dem letzten Jahr dieses Jahr keine Uhr kaufen. Ja, und die aus dem Jahr davor auch keine neue Uhr kaufen, sondern dass das alles neue Kunden sind. Ne? Also reden wir über einen Zeitraum von 3, 4 Jahren. Am Ende dann über 100.000 Kunden, ne, die so eine Uhr gekauft haben. Das ist schon eine Menge Holz, muss man ehrlicherweise so sagen. Insbesondere, weil eine Uhr ja für viele Menschen nicht nur einfach ein Accessoire ist, ja, es ist ja auch ein gewisses Statussymbol. Es ist ja auch etwas, womit man irgendwie eine Botschaft sendet oder was ausdrückt, ne, ob es die eigene Persönlichkeit ist oder ob es, ja, ich sag's mal, irgendein Lifestyle ist oder was auch immer. Und es gibt ja so viele Uhrenbrands, dass die Auswahl auch unglaublich groß ist. Und dafür habt ihr echt einen tollen Job gemacht bisher. Also nochmal herzlichen Glückwunsch dafür.
Vielen Dank und hat mich sehr, sehr gefreut, bei dir Gast zu sein, mitzuhören. Ich finde es erstaunlich, wie du über 800 Folgen inzwischen durchgezogen hast. Und ich finde auch diesen Mix ganz gut zwischen Interviewpartner und langen Folgen und kurzen Folgen, wo du selber was zum bestimmten Thema erklärst, erzählst. Unglaublich spannend, auch für mich als junger Unternehmer. Und vielleicht habe ich es vorhin gegessen, aber vergessen, aber als Unternehmer musst du immer schauen, wo kriegst du dein Wissen her. Und gerade wenn du im Bereich Nachholbedarf hast, wie Finanzen, wie Marketing, wie irgendwie Kundenmanagement, dann musst du dazu dir entsprechenden Content reinziehen, musst du gucken, okay, wer sind da Experten auf diesem Gebiet und die entsprechend auch anschreiben, kontaktieren, beraten lassen. Da darfst du nicht beraten Assistent sein, weil du hast nie die Weisheit mit goldenen Löffeln gegessen, ne?
Absolut, ja. Das Leben ist ein Lernprozess, ein dauerhafter, ein ewiger Lernprozess. Aber es hat eben auch immer viel damit zu tun, wie viel Hunger hast du. Na, das ist auch wieder ein Thema. Ja. Wie viel Hunger hast du auf Weiterentwicklung? Glaub mir, ich habe eine Menge Gespräche auch geführt über die ganzen Jahre mit Unternehmern, die irgendwie müde waren, ne? Müde von Wachstum. Und einige von denen sind heute nicht mehr am Markt, weil sie einfach, ich sag's mal, die Entwicklung verschlafen haben, weil sie entwicklungsmüde geworden sind. Und da waren manche von denen auch nicht mehr alt, ja. Und ich glaube, am Ende wird sich immer derjenige durchsetzen, der seine eigenen Stärken zu nutzen versteht, der an seinen, ich will nicht sagen Schwächen, aber so an seinen Lernfeldern auch bereit ist, regelmäßig zu arbeiten, dessen Ego nicht so groß ist, dass er sagt, ich kann alles alleine, sondern der eben weiß, es gibt da draußen Menschen, von denen kann ich mir was holen, die können mich weiterbringen, die können mich weiterentwickeln und dann auch zuzulassen. Ja, aber das hat viel auch damit zu tun, ist Kompetenz vorhanden? Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich glaube, vielen da draußen fällt es momentan total schwer, auch Kompetenz wirklich zu erkennen, weil nur wer am lautesten auf Social Media schreit, dass er Kompetenz besitzt, muss sie nicht unbedingt haben. Ja, aber es sind halt die, die immer auffallen. Und denen geht es oftmals so, dass sie dann halt sehr schnell neue Kunden gewinnen und dann ist das Erlebnis aber für den Kunden auch nicht immer so dolle. Höre ich zumindest auch immer mal wieder oder der ein oder andere, mit dem ich da arbeite, berichtet mir halt davon. Deswegen lernen, 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 sich weiterentwickeln, hungrig bleiben, das ist ein tolles Mindset. In diesem Sinne kann ich nur erstmal sagen, lieber Uwe, herzlichen Dank für deine Zeit, herzlichen Dank dafür, dass du eure Geschichte, eure Herausforderungen so authentisch und ehrlich auch mit mir geteilt hast und dass wir hier die Gelegenheit hatten, dein Unternehmen ein bisschen kennenzulernen. Und vielleicht hat sich der ein oder andere jetzt auch motiviert gefühlt, der überlegt, Mensch, ich könnte mir auch ein eigenes Unternehmen aufbauen, aus eurer Story ja so eine Grundmotivation zu ziehen. Also in diesem Sinne vielen Dank für deine Hiersein und euch da draußen wünsche ich jetzt natürlich einen großartigen restlichen Tag. Nächsten Dienstag seid ihr wieder dabei bei der nächsten Content-Folge und dir, lieber Uwe, wünsche ich jetzt mit deiner Company natürlich weiterhin maximalen Erfolg und wir werden definitiv nochmal miteinander sprechen. In diesem Sinne macht's gut. Ciao, ciao.